wie schnell einem das Etikett Kunstkritikerin verpasst wird. Mhm. Weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine kunsthistorische Ausbildung, das kam ja erst später, und habe aber dennoch ganz beherzt immer Meinungen formuliert.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Kunstkritikerin, Essayistin und Schriftstellerin Isabel Graf. Isabel kenne ich noch aus den späten 80ern, als wir noch in Köln gelebt haben. Sie ist Gründerin der Kunstzeitschrift Texte zur Kunst, Kuratorin, Kritikerin und jetzt auch Buchautorin. Wie sie ihren Weg in die Kunst gefunden hat und welche Grenzen sie jetzt Stück für Stück überschreitet bzw. neu definiert, erzählt sie uns jetzt im Podcast Was mit Kunst. Isabel, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Du hast gerade ein Buch vorgelegt, was sich unterscheidet zu den anderen. Ich glaube, du hast bestimmt schon 6, 7 Bücher herausgebracht. Immer kunsttheoretische Abhandlungen, alle 3 Jahre immer zu unterschiedlichen Themen. Und jetzt ist aber eine Sammlung von Aufzeichnungen, fast Kurzgeschichten, mit dem Titel In einer anderen Welt erschienen. Damit verlässt du ja so ein bisschen auch den Bereich der Kunstkritik und der Kunsttheorie. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Bereich der Kunstkritik und der Kunsttheorie dezidiert verlasse mit diesem Buch, weil es ja auch in dem Buch zahlreiche Beobachtungen gibt, die das Kunstmilieu betreffen. Wenn du zum Beispiel denkst an das Aperçu zu Galeriedinners oder Kurzberichte zu Ausstellungen über Cézanne oder Merlin Carpenter. Also mein Kunstinteresse ist, glaube ich, schon einer der vielen roten Fäden, die sich durch dieses Buch ziehen. Aber du hast gleichzeitig natürlich auch recht, das Buch entscheidet sich von meinen kunsttheoretischen Studien sowohl formal als auch inhaltlich. Formal insofern, als ich eine andere Sprache versuche zu etablieren, die zugänglicher ist, die allgemeinen soziologischen Beobachtungen immer im Persönlichen zu fundieren versucht. Also es geht mir immer darum, das, was ich gesellschaftlich analysiere, rückzubinden an das persönliche Erleben und dafür eine Sprache zu finden, die durchaus einen literarischen Anspruch hat, aber auch einen analytischen Anspruch zugleich. Und das ist sozusagen das Experiment, das ist mir, um ehrlich zu sein, auch im Laufe des Schreibens erst klar geworden, was ich da eigentlich mache, wie das oft so ist. Und es ging auch darum, ganz konkret in den Jahren 2014 bis 2017, wo ich mit diesen Aufzeichnungen eben begonnen habe und sie auch fertiggestellt habe, in dieser Zeit gab es zahlreiche Umbrüche, Einbrüche in meinem Leben, aber auch generell gesellschaftlich. Generell gesellschaftlich ging es los mit dem Brexit, mit Trump, dann MeToo und so weiter. Es gab wirklich eine Art Schub nach rechts einerseits in den unterschiedlichen Gesellschaften und andererseits gab es neue Formen von Protest, die sich entwickelt haben, allen voran natürlich MeToo. Das hat mich interessiert und dann auf der persönlichen Ebene waren das die Jahre, wo ich meine beiden Eltern verloren habe. Deswegen ist dieses In einer anderen Welt auch ganz buchstäblich gemeint als die andere Welt, in der man sich wiederfindet, wenn man keine Eltern mehr hat. Wenn man sich plötzlich sozusagen ohne den üblichen Horizont der Eltern wiederfindet. Von daher war es sozusagen eine mehrfach andere Welt, in der ich mich wiederfand. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, die Überlegungen, die ich so habe und die nicht in meine kunsthistorische Arbeit einfließen, festzuhalten und dafür eine Form zu finden, die vielleicht auch andere interessant finden.
Interessant. Ich fand dieses, was du gerade beschrieben hast, diese Beobachtung eines Galeriedinners, wie das funktioniert und wie da die Hackordnung ist und welche Hierarchien beachtet werden und wie Sammlerinnen und Sammler abgeschirmt werden und wo man sich dann als Kritikerin auf einmal, das fand ich, hast du sehr gut beschrieben, wo du sagst, man hatte eigentlich von sich selber angenommen, man hätte dieses oder jenes erreicht und dann wird man quasi über das Plasmon gibt es einen Reality-Check und man merkt, das scheint doch nicht so gesehen zu werden. Und so hatte ich in einer anderen Welt mich auch gefragt, ob du vielleicht die Kunstwelt meinst.
Die Kunstwelt gehört natürlich zu meinen Welten durchaus hinzu. Und diese Kunstwelt hat sich, und das habe ich ja schon in meinem frühen Buch über den Kunstmarkt, Der große Preis, versucht zu untersuchen. Die Kunstwelt hat sich von einem überschaubaren internationalen Milieu, das eine Einzelhandelsstruktur aufwies, verändert hin zu einer globalen Industrie mit Corporate Structures. Von daher haben wir es mit einer anderen Welt schon seit Jahren zu tun. Ich denke, dass diese Veränderung in den 90er Jahren eingesetzt hat. Und das gilt natürlich dann auch für meinen Standort Berlin oder unseren Standort Berlin, wo die Kunstwelt, die sich sozusagen in den 90er, späten 90er Jahren und frühen 2000ern durch eine, wie soll ich sagen, undergroundhafte Bohème auszeichnete, dann doch mit den Jahren immer mehr VIP-Culture aufzuweisen schien. Es sind auch immer mehr Sammlerinnen und Sammler hierher gezogen. Im Vergleich zu großen Kunstmetropolen wie New York sind das natürlich sehr, ist die Anzahl dieser Sammlerinnen und Sammler, wie wir wissen, immer noch überschaubar. Aber dennoch war doch eine Verschiebung auch in der Art zu beobachten, wie das Soziale sich generierte. Plötzlich gab es, war dieses Soziale weniger inklusiv, ausschließender, elitärer. Es gab eben dann auch ganz bezeichnend die Eröffnung des Soho-Hauses als ein Membership-Club, was in den 90er Jahren so nicht wirklich vorstellbar gewesen wäre. Und mit diesen Veränderungen, denke ich, hat das Buch durchaus auch zu tun.
Du kommst aus Hamburg und bist in großbürgerlichen oder bürgerlichen Verhältnissen, oder großbürgerlich kann man glaube ich schon sagen, ne, Verhältnissen aufgewachsen. Erzähl mal, wie bist du selber zur Kunst gekommen?
Also das mit dem großbürgerlich ist so eine Sache. Ich glaube, ich bin deshalb zum Lesen und Schreiben gekommen, weil es in diesem großbürgerlichen Selbstverständnis zu einem Bruch gekommen ist. Und zwar, als ich Teenager war und meine Eltern sich trennten, musste ich mich von dem großbürgerlichen Lebensstandard, den mein Vater uns ermöglicht hatte in einer Villa in den Elbvororten, gewöhnen an eher bürgerlich bis kleinbürgerliche Verhältnisse in einem Reihenhaus an der Grenze zu einer Gegend, die auch nicht besonders hip war zur damaligen Zeit, Ostdorf heißend. Also es gab einen Bruch in diesem großbürgerlichen Selbstverständnis. Es gab diese Scheidung meiner Eltern, die einfach auch mit der Erfahrung dann einherging, dass plötzlich nicht mehr so viel Geld zur Verfügung stand, dass all das, was früher selbstverständlich gewesen war, nicht mehr selbstverständlich wurde. Im Nachhinein bin ich für diesen Bruch sehr dankbar. Wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre, wäre vielleicht auch nicht so schlimm, wenn ich in Hamburg geblieben und immer noch Hockey spielen würde. Aber ich finde das doch immer ganz gut, auch solche Brüche in der eigenen Biografie zu erleben. Und jetzt kurz zu meinem Interesse an bildender Kunst. Das fing eigentlich auch schon in Hamburg an. Da war ich so 17. Ich ging auf eine katholische Mädchenschule in der Innenstadt und kriegte irgendwie mit, was es noch so für Szenen gab, und kriegte mit, dass es da Künstler gab. Für mich war der größte damals lustigerweise Werner Büttner und auch Albert Oehlen und so weiter. Und ich verfolgte deren Publikationen. Ich bin dann auch irgendwann mit meinem Bruder zu der Ausstellung deines Vaters von hier aus hingepilgert und habe mir diese Haferflockenbilder von Albert auf Knien rutschend gleichsam angesehen.
Werner Büttner, 1954 in Jena geboren, ist ein deutscher Maler. Zunächst studierte Büttner allerdings Jura. Durch die Freundschaft mit dem Maler und Konzeptkünstler Albert Oehlen kam Büttner zum Malen. Büttners Malstil wurde anfangs als neoexpressionistisch bis neodadaistisch bezeichnet, der sich aus allen Gattungen der Malerei bediene.
Stillleben, Selbstbildnisse, Tierstücke, Historienbilder und emblematische Bilder malte. Mit Ironie und beißendem Spott begegnete der Künstler sozialen Realitäten sowie dem Kunstsystem selbst. Dabei scheute er nicht die Überschreitung von gesellschaftlichen Tabus. Zusammen mit Albert Oehlen und Georg Herold richtete Büttner eine Samenbank für DDR-Flüchtlinge ein und gründete 1976 mit Oehlen die Liga zur Bekämpfung des widersprüchlichen Verhaltens. Obwohl sich ihr künstlerisches Handeln zunächst vornehmlich auf die politisch-gesellschaftliche Sphäre bezog, verstanden sich Büttner und Oehlen nicht vordergründig als politische Künstler. In den späten 80er und den 90er Jahren wurden Büttners Arbeiten wie die der anderen jungen Wilden am Kunstmarkt hoch gehandelt. 1984 war Werner Büttner einer der 64 KünstlerInnen bei der Kunstausstellung Von hier aus – zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. Seit den 1980er Jahren ist Werner Büttner Dozent und seit 1989 Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.
Was mich daran interessierte, an diesen Künstlern, also mal abgesehen natürlich von der Tatsache, dass für mich in dieser doch sehr machistischen Welt natürlich kein Platz war zum damaligen Zeitpunkt und es auch keine Chance gab, dass jemand wie ich, ein junges Mädchen aus einer katholischen Mädchenschule, ernst genommen werden würde. Aber was mich dennoch interessierte an diesen Künstlern, war die Art und Weise, wie sie Politik zu einem selbstverständlichen Gegenstand erklärten. Und ich war immer sehr, sehr politisch interessiert und hatte auch sozusagen eine Vergangenheit als Radiosprecherin im NDR, die ich ja im Buch auch verhandle. Und dass hier selbstverständlich sehr originelle, nicht konsensförmige Überlegungen zum Beispiel zur Sozialdemokratie, zum sozialdemokratischen Konsens, wie der herausgefordert wurde, wie da auch Tabus gebrochen wurde. Damals war etwas Tabubrecherisches noch etwas, was man gut fand. Das hat sich seither aus Gründen einer veränderten politischen Lage zum Glück geändert. Also auf jeden Fall hat mich das sehr interessiert und fasziniert. Das war also ein Interesse an einem Milieu, an Personen und nicht unbedingt nur an der Kunst selbst.
Sondern an so subkulturell ähnlichen Bewegungen.
Genau,
und wie das
an
auch
subkulturellen Zusammenhängen. Ja. Und an der avancierten Produktion, die ich damit verband. Ich habe dann auch angefangen, zum Beispiel Specks zu lesen und Religiously die dort publizierten Listen von Büchern und Filmen und so weiter rezipiert. Und ich hatte immer das Gefühl, da ist das andere, coole, mich weiterbringende Wissen und nicht unbedingt an der Schule oder Universität. Da hat es mich sozusagen hingezogen. Und ich meine, wir wissen ja, dass künstlerische Praxis und deren Urheberinnen und Urheber ohnehin in einem engen Austauschverhältnis zueinander stehen. Also, dass es immer auch um Personen geht. Und ich glaube, ja, da gab es einfach, vielleicht auch, weil ich selber aus einer eher dysfunktionalen Familie stammte, die Hoffnung, wahrscheinlich trügerisch, dass ich dort auf eine Art Ersatzfamilie stoßen würde und mehr noch auf ein besseres Verständnis auch für das, was mich interessierte und was ich wollte.
Du hast dann Hamburg relativ jung verlassen und bist nach Paris gegangen. Wenn du erzählst, Werner Büttner, Oehlen, die waren ja eigentlich alle in Köln. Dich hat es ja auch später nach Köln dann gebracht. Du hast dann lange in Köln gelebt. Du hast vor 30 Jahren die immer noch bis heute sehr bedeutende Kunstzeitschrift Texte zu Kunst gegründet. Aber wie kam es erstmal überhaupt nach Paris?
Ich habe mich eigentlich schon als junge Frau in meinem Zimmer lesend, also ich habe immer sehr, sehr viel gelesen. Und meine Mutter hatte eine gut sortierte Bibliothek. Meine Mutter war sehr frankophil. Das heißt, sie hatte auch die ganze Literatur, französische Literatur des 19. Jahrhunderts dort stehen, hatte aber auch Sartre dort stehen, hatte Beauvoir dort stehen. Und ich habe also angefangen, diese Bibliothek meiner Mutter ziemlich systematisch zu lesen und habe mich dann so als 15-, 16-Jährige immer als eine Beauvoir-artige Figur imaginiert, getragen von einem mir wohlgesonnenen Freundeskreis, in Paris im Café de Flore sitzend und schreibend. Also das war so diese romantische Vorstellung, die ich hatte einerseits. Andererseits habe ich auch Französisch-Leistungskurs belegt und war jeden Sommer in Frankreich immer unter dem Vorwand irgendwelcher Sprachkurse, die ich dann kaum belegt habe. In Wahrheit war ich an der Côte d'Azur, um auszugehen. Und ich war also Frankreich begeistert und ich habe, glaube ich, auch intuitiv gespürt, ohne dass ich mir das so klar gemacht hätte, dass ich in Hamburg, wo ja nun ein starker kaufmännischer Geist herrscht, auch in der dortigen Kunstszene, die sehr stark männlich dominiert und auch sehr misogyn war, zur damaligen Zeit, dass ich dort kein Bein auf die Erde bekommen würde. Mhm. Deswegen war eigentlich ziemlich klar, dass ich noch, bevor man mir das Abiturzeugnis überreichen konnte, war ich sozusagen in Paris und studierte dort interessanterweise Politik, politische Wissenschaften, weil meine Idee damals war, ich gehe irgendwie in den diplomatischen Dienst. Und ich interessiere mich für Politik und vielleicht mache ich mal sowas wie Kulturattaché. Aber auch in Paris war es dann so, dass ich war dann an so einer Grande École, Institut de Sciences Politiques heißt das, wo die Studentenschaft wirklich sehr, sehr konservativ war. Und da habe ich mich dann wieder so milieutechnisch eher von Kunstweltmenschen angezogen gefühlt und hatte dann einfach sehr viel zu tun mit der dortigen Kunstszene, wo damals eine Richtung dominierte, das hieß Figuration Libre, das war sozusagen die französische Variante der Neuen Wilden.
Figuration Libre, die freie Figuration, die oft mit freier Stil übersetzt wird, ist eine künstlerische Bewegung, die in den frühen 1980er Jahren in Frankreich entstand. Dieser Freistil in der bildenden Kunst ist das Äquivalent zu der Transavanguardia in Italien, der jungen Wilden in Deutschland und Österreich, sowie Bad Painting oder Wild Style in den USA. Die KünstlerInnen der Bewegung beziehen oft Elemente der Comickunst und des Graffiti in ihre Arbeit ein, die zu einer ironischen, gesellschafts- und kulturkritischen Bilderwelt zusammengefügt werden. Kennzeichnend für die Figuration Libre ist eine vitale erzählerische Bildsprache, in der oft leuchtende Farben und übertriebene Figuren, wie zum Beispiel Karikaturen, verwendet werden.
Und habe dann auch neben meinem Studium angefangen, einerseits fürs ZDF zu arbeiten, um Geld zu verdienen, und andererseits für dieses Wolkenkratzer Art Journal, das war so eine Art Monopol in Frankfurt, so eine Art Monopol mit mehr Coolness, würde ich sagen. Ja. Für die habe ich dann angefangen, aus Paris so kleine Kulturberichte zu schreiben, Ausstellungsrezensionen beizusteuern. Und dann irgendwann, ich mache es kurz, haben die mir eben einen Redaktionsjob angeboten. Und damals war es überhaupt nicht so, dass Studierende das Gefühl hatten, ihr Studium durchzuziehen, geschweige denn beenden zu müssen. Im Gegenteil, es galt als viel cooler, einen Job im kreativen Bereich anzunehmen. Und dann habe ich, was ich später sehr bereut habe, also mein Studium nicht zu Ende gebracht und bin nach Frankfurt gezogen, um dort für den Wolkenkratzer zu arbeiten.
Interessant. Ich habe ja auch noch vor meinem Abitur die Galerie eröffnet. Dabei wurde mir dringend nahegelegt, quasi den mittleren Beamten Weg einzuschreiten, weil das eben der sichere Hafen gewesen wäre, vor allem vor dem Hintergrund der Behinderung, weil man da eben bevorzugt angestellt wird im Vergleich zu gleich Qualifizierten, weil man eben den Nachteil hat. Bin dann aber eben auch sofort aus von Marburg nach Berlin. Aber eine Sache noch, so wie du das beschreibst, dich hat vor allem auch das Lebensgefühl und das Leben, das die Kunstschaffenden gelebt haben, gereizt, oder?
Weniger das Leben, weil ich habe ja selber, wie du weißt, nie getrunken und war auch so Exzessen gegenüber eigentlich eher zurückhaltend. Weniger die Lebensform als das intellektuelle Angebot. Also das, was da an Denken zirkulierte, hat mich interessiert.
Ich dachte jetzt auch vor allem so eher an die Freiheit. Also dass man eben vermeintlich vielleicht frei ist in der Art und Weise, womit man sich beschäftigt, wie man sich artikuliert, dass die Genren übergreifen, dass man hier macht der eine ein Plattencover, dort gibt es einen Beitrag, einen Text von jemandem hierfür. Also quasi, dass der kulturelle Austausch und inhaltliche Austausch vielleicht ein anderer ist als in der Diplomatie.
Ja, mich hat das bestimmt gereizt, jetzt zum Beispiel als Kunstkritikerin selbstbestimmter arbeiten zu können, als an der Universität, in der ich mich damals befand, die extrem verschult war. Gleichzeitig habe ich aber dieses Verschulte und sehr Disziplingroßschreibende, um ehrlich zu sein, auch immer gemocht. Also das ist schon so ein roter Faden, der sich von der katholischen Mädchenschule über Sciences Po zu meiner Arbeitsdisziplin zieht. Ich mag es auch gerne, wenn einem Systeme zur Verfügung gestellt werden, die man dann durchaus selber abwandelt. Aber erstmal muss man sie verinnerlicht haben. Und bei diesem Studium gab es zum Beispiel eine Sache, die ich bis heute gut finde. Man lernte eine Technik, um seine Essays zu strukturieren, entweder in These-Antithese oder in These-Antithese-Synthese. Mhm. Das nannte sich Plan en deux ou trois parties, also ein Plan in zwei oder drei Teilen. Mhm. Und das war eine Hilfestellung, von der ich bis heute profitiere. Was man auch lernte, ist zum Beispiel 10 Bücher pro Woche in der Weise zu rezipieren und zu bearbeiten, dass man sie zusammenfassen und das, was bei ihnen jeweils auf dem Spiel steht, nachvollziehen kann. Das sind so Techniken, die fand ich hilfreich und gut. Also ich glaube, so eine Selbstbestimmung ohne Fremdbestimmung interessiert mich nicht. Mich interessiert eher Fremdbestimmung zu der Bedingung von Fremdbestimmung. Also dass man eine Freiheit aushandelt zu der Bedingung, dass es externe Zwänge gibt, die in diese Freiheit hineinreichen. Und für die interessantesten Künstlerinnen und Künstler, jetzt angefangen von meinetwegen Duchamp, gilt das ja eigentlich auch. Mhm. Es gibt immer sozusagen etwas Gegebenes, etwas in irgendeiner Weise objektiv Vorhandenes und die eigene Freiheit Einschränkendes. Und es gibt dann ein mit diesen Bedingungen, die einen eben auch einschränken, in Verhandlung treten.
Genau, und in dessen Kontext das dann funktioniert.
Genau,
ne?
Genau.
Und du hast dann aber für den Wolkenkratzer eher schon Ausstellungsbesprechungen gemacht oder Empfehlungen. Es war noch nicht sozusagen die kritische Auseinandersetzung, die dann später folgt, oder?
Nein, es waren sehr viele Interviews, mhm. Also angefangen von Jean-Paul Gaultier zu Coma und Melamed. Mhm. Und es gab kleine Ausstellungsrezensionen. Ich weiß noch, dass ich damals auch amüsiert darüber war, wie schnell einem das Etikett Kunstkritikerin verpasst wird. Mhm. Weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine kunsthistorische Ausbildung. Das kam ja erst später. Und habe aber dennoch ganz beherzt immer Meinungen formuliert und mich zu ästhetischen Phänomenen geäußert, ohne sozusagen einen Begriff von der Geschichte zu haben, in die sich jeweils einschreiben. Also das war auch schon eine interessante Erfahrung. Also wenn ich heute meine Wolkenkratzer-Artikel durchlese, was glücklicherweise nie vorkommt. Aber wenn ich das durchlesen würde, wäre ich über die, wie soll ich sagen, anmaßende Präpotenz der Behauptungen, die ich da so aufgestellt habe, wenn der Tag lang war, einigermaßen erschreckt. Also das war auch ein anderer Jive, so ein Behauptungs-Jive, in dem man sich erstmal eingeschrieben hat. Aber ich habe dann doch sehr schnell, ich bin ja dann auch nach New York gezogen, weil ich dann mit einem New Yorker Künstler Michael Kleck zusammenkam und habe in New York eben die diversen kunsthistorischen Vorlesungen, die mich interessierten, von Benjamin Buchlow, Rosalind Krauss, Linda Nocklin und anderen verfolgt und gehört. Habe gleichsam als Gasthörerin mir versucht, so viel Kunstgeschichte wie nur möglich aufzuladen. Und da reifte dann langsam die Überlegung, dass es erstens so wie im Wolkenkratzer, also diese Art Lifestyle-Journalismus, dass mir das nicht reicht, dass ich wirklich ein genuin theoretisches Interesse habe und dass es vielleicht in Deutschland eines anderen Formats bedarf. Hinzu kam, dass ich innerhalb des Wolkenkratzers und bei der Arbeit für den Wolkenkratzer dann auch immer wieder mit Sexual Harassment-artigen Situationen konfrontiert war, die mich dann, glaube ich, auch irgendwann zu dem Schluss haben bringen lassen, ich muss mein eigenes Ding machen, wo ich selbst die Chefin bin, wo mich niemand mehr belästigen, mich unter Druck setzen, mir in irgendeiner Weise auf unangenehme Weise nahe kommen kann.
Und hattest du das Gefühl, dass du auch nicht richtig ernst genommen wurdest?
Absolut, absolut. Also vielleicht müsste man jetzt auch andere fragen, ob das wirklich so war. Aber ich erinnere mich an meine erste Zeit in Köln, wo es Bemerkungen in die Richtung gab. Ich sollte doch eher in die Mode gehen oder Model werden oder wie auch immer, weil ich mich eben auch immer sehr für Mode interessiert habe. Also es hat sehr, sehr lange gebraucht, also für mein Gefühl, dass mein Anspruch, wirklich eine Form von Kunstkritik zu betreiben, die theoretisch ambitioniert ist und kunsthistorisch fundiert, also dass dieser Anspruch ernst genommen wurde und das auch begriffen wurde, die geht jetzt nicht weg, die verschwindet nicht mehr. Diese Zeitschrift ist keine Eintagsfliege, das bleibt. Das hat schon sehr lange gedauert.
Aber interessant ist, du hast ja quasi, dir war, wenn man so will, der Wolkenkratzer zu sehr Boulevard auf eine Art und Weise oder zu sehr, ja.
Lifestyle.
Lifestyle, genau. Und in New York ist dir Oktober begegnet.
Genau.
Was ja so ein bisschen die Inspiration war, aber wo du festgestellt hast, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland gab es so ein Medium in der Form nicht, hast aber quasi dort dann noch das Element Pop ergänzt, dem die sich ja irgendwie verwehrt haben, oder?
Oktober ist eine akademische Fachzeitschrift und wird seit 1976 vierteljährlich in der MIT Press, einem Universitätsverlag, publiziert. Sie wurde in New York City von Rosalind Krauss und Annette Michelsen begründet. Der Name ist eine Anspielung auf den Film Oktober des sowjetischen Regisseurs Sergei Eisenstein. Die Zeitschrift charakterisiert ein intellektueller, politisch engagierter Stil und untersucht die Beziehungen zwischen den Künsten und ihren kritischen und sozialen Kontexten. Zu den weiteren namhaften Herausgebern von Oktober gehörten Douglas Crimp, Hal Foster, Benjamin Buchloh, Pamela M. Lee und Lea Dickermann.
Oktober war für mich und ist sehr, sehr wichtig als ein Organ, das wirklich demonstrierte, wie ernsthaft und begründet kunsthistorische Auseinandersetzungen und kunstkritischer Streit sein können und wie mit welcher Ernsthaftigkeit da auch gerungen wurde sozusagen um das bessere Argument. Das hat mir sehr gefallen, aber in der Tat, was ich an Oktober schwierig fand, war das geradezu phobische Verhältnis zur Pop- und Massenkultur damals. Und was mir auch fehlte, war ein Ernstnehmen von Künstlerinnen und Künstlern als Autorinnen, die auch etwas beizutragen haben zu diesen Debatten. Deswegen hat eben Texte zur Kunst von Anfang an sehr dezidiert Beiträge integriert über popkulturelle Phänomene. Ich weiß noch, in der ersten Ausgabe von 1990 gab es einen Beitrag zu David Cronenbergs Filme. Und wir haben von Anfang an die bildenden Künstlerinnen und Künstler in unserem Umfeld darum gebeten, ihrerseits als Autorinnen und Autoren zu fungieren. Was mir wichtig auch war, im Unterschied zu Oktober, nicht nur einen Texttypus zu publizieren, nicht nur das eine akademische Genre, sondern ganz unterschiedliche Sprachspiele, die nebeneinander stehen und miteinander auch ins Gespräch kommen. Das war mir auch sehr wichtig.
Also auch eine Interdisziplinarität und quasi Filmmusik und Künstler selber zu Wort kommen lassen.
Genau, genau.
Und wie war das so dann, wie gründete man so eine Zeitschrift? Wie kam es dazu, dass es damals schon vierteljährlich erschien?
Das ist Texte zur Kunst ist von Anfang an vierteljährlich erschienen und es ist natürlich schwierig, sich jetzt noch genau daran zu erinnern, aber ich denke, es war ungefähr so, dass ich in New York eben diese Idee hatte, eine Kunstzeitschrift gründen zu wollen, mit den entsprechenden Charakteristiken, die wir eben besprochen haben. Dann habe ich nach meiner Erinnerung mit Benjamin Buchloh über dieses Vorhaben gesprochen Und er sagte mir damals, es gäbe in Deutschland nur einen Kunsthistoriker, den er sich dafür vorstellen könnte, und das wäre Stefan Germer. Und dann habe ich, das war 1989, 88 irgendwie so, im Telefonbuch, zu dem Zeitpunkt war ich dann nach Köln gezogen, im Kölner Telefonbuch nach Stefan Germer gesucht, so machte man das damals, und auch dessen Nummer gefunden, habe ihn angerufen, ihm erzählt, was ich vorhabe. Wir haben uns getroffen und wirklich beim ersten Treffen die ersten drei Ausgaben konzipiert. Also es war sofort klar,
Wahnsinn.
Wir sind auf einer Linie und können sehr, sehr gut und sehr schnell zusammenarbeiten. Und dann galt es nur noch, das Geld zu besorgen. Ich musste ja eine GmbH gründen und dafür brauchte man damals, wenn ich mich richtig erinnere, 50.000 D-Mark. Mhm. Und dann habe ich eben drei Privatsammler, die ich aus der Kunstwelt kannte, aufgesucht und darum gebeten, Gesellschafter zu werden und ihren Beitrag zu leisten und Anteile sozusagen zu übernehmen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und dann hat in der ersten Phase noch mein Vater, der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater war, hat in der ersten Phase noch die Steuerberatung gemacht. Das haben wir dann aber schnell verändert. Und so ging das los.
Wahnsinn. Aber das müssen ja große Widerstände gewesen sein. Weil wie alt warst du da? Oder beziehungsweise das fragen wir nicht, oder?
26.
Du warst 26 und also das müssen ja große Widerstände gewesen sein, dass du da so das in die Hand genommen hast. Und hattest du dann auch zeitweise Zweifel oder immer mal wieder, wo du denkst, ich weiß nicht, ob sich das alles, ob die Kraftanstrengung im Verhältnis stehen zum Ziel und zum Ergebnis?
Die ersten ein, zwei Jahre waren sehr, sehr hart, weil ich in der ersten Zeit auch die Anzeigenakquise selber gemacht habe. Und das weißt du ja selber, das ist ein undankbares und anstrengendes Geschäft. Und ich musste da auch sehr rabiat sein. Also ich erinnere mich daran, dass ich einmal in der Galerie von Max Hetzler so lange sitzen geblieben bin, bis er die Anzeige geschaltet hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das mir dann im Endeffekt gelungen ist. Wahrscheinlich nicht. Und diese Fünffachbelastung, also sozusagen für das Ökonomische verantwortlich zu sein, für die Editionen, für die Anzeigen und für das Inhaltliche und auch noch selbst Texte zu schreiben und andere zu redigieren und die ganze Konzeption zu machen, das war schon sehr anstrengend. Und ich erinnere, die ersten zwei Jahre, da war ich, glaube ich, schon durchaus betrübt vor Erschöpfung. Und es ist ja immer so, wenn man dann das Produkt in der Hand hält, das geht mir bis heute mit meinen Büchern so, dann fragt man sich immer, das soll das jetzt gewesen sein? All diese Anstrengungen und das ist es jetzt und hier gibt's auch noch einen Druckfehler oder wie auch immer. Also das war gewöhnungsbedürftig. Andererseits war ich ja auch Teil einer sozialen Formation, in der ich und wir der Überzeugung waren, bestimmte Fragen müssen jetzt so und so gestellt werden und diese Themen sind wichtig und es gab ansonsten kein Forum, in dem man das so hätte leisten können. Also von daher war ich dann auch immer wieder so inhaltlich, von meinen inhaltlichen Überzeugungen angetrieben, das weiterzumachen. Und das wurde dann auch besser. Dann kam damals die Annette Sievert hinzu und machte die Anzeigen sehr gut und hat mich also von dieser Sache entlastet. Und dann habe ich mehr und mehr das so hinbekommen, dass ich dann irgendwann zu Hause sein konnte, bis heute im Übrigen, um zu schreiben. Weil das ist das, worum es mir eigentlich geht. Um zu schreiben, zu überlegen, zu lesen, zu konzipieren. Und das kann man in einem Büro, in dem viel Trubel ist, kann man das nicht so gut. Mhm. Und das war dann dieser Luxus, den ich mir als Gründerin leistete, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Sache auf die Beine gestellt, ich bin auch verantwortlich dafür, ich muss bis heute nominell den Kopf für diese Zeitschrift hinhalten und für alles, was in dieser Zeitschrift passiert, auch wenn es mir selbst gar nicht immer gefällt. Dafür möchte ich aber dann im Gegenzug das Privileg haben, zu Hause arbeiten und schreiben zu dürfen. Und seit ich das mache, geht es mir mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Zeitschriftenleben natürlich hat, eigentlich ganz gut.
Also ich hatte ja ein wirklich ganz besonderes Erlebnis mit deiner Zeitschrift und auch mit dem Text von dir. Und zwar war ich noch vorm Abitur mit einer Philosophin zusammen, die in Frankfurt lebte.
Ich erinnere mich.
Ja, und ich hatte Texte zu Kunst gegenüber eigentlich eher ein gemäßigtes Interesse, weil es auch zu Hause immer hieß, das kannst du nur mit Messer und Gabel lesen. Und dann war es aber so, dass ich morgens in die Küche kam und ich war allein zu Hause und da lag eine Texte zu Kunst und ich habe angefangen, da reinzuschauen. Es war irgendwie, ich hatte ja immer so Hochs und Tiefs mit dem Sehen. Und da war ein Text von dir, es kann nur die Ausnahmefrau oder so. Mhm. Ich glaube, das ist ja ein wiederkehrendes Element, das ist ja ein ganzes Buch auch drüber geschrieben. Mhm. Die bessere Seite, glaube ich, heißt es, ne?
Die bessere Hälfte.
Die bessere Hälfte. Und da hast du eben analysiert über die gerade genannten Öhlen, Kippenberger, Büttner, aber eben auch Kuttner, Richter, Polke, Lüg, Baselitz, Immendorf. Also immer diese ganzen Männerklicken, die mir natürlich irgendwie geläufig waren, weil ich ja in diesem ganzen Köln geboren, in diesem ganzen Umfeld groß geworden bin und fand es total, mir hat es wirklich die Augen geöffnet. Ich habe nie diese Unterschiede gesehen. Ich glaube, ein Bewusstsein dafür, dass wir jetzt viele Frauen in der Galerie zeigen, kam viel, viel später. Am Anfang war es gar nicht ein Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist und dass man da drauf achten muss, sondern es war eigentlich wirklich Zufall, was ich ja hoffe, dass sozusagen mit zunehmenden Generationen das entstehen wird. Aber da kann ich nur sagen, das war wirklich ein Text, der damals eine große Wirkung für mich hatte. Was glaubst du, kann denn Kunstkritik heute noch?
Also ich denke, diese Figur der Ausnahmefrau ist eigentlich bis heute relevant. Und die These damals war ja folgende, dass es in den unterschiedlichen kunsthistorischen Formationen, fangen wir jetzt meinetwegen mit dem Surrealismus an, da ist es Merit Oppenheim, dann nehmen wir den abstrakten Expressionismus, da ist es Helen Frankenthaler, dann nehmen wir die Minimal Art, oder Post-Minimal Art, da ist es Eva Hesse, dann nehmen wir die Boys-Klasse, das ist Katharina Sieverding. Dann nehmen wir die Kölner Kunstszene der 80er Jahre, das ist Rosemarie Trockel. Also pro Formation gibt es immer eine zugelassene gleichsam Ausnahmefrau-Künstlerin, die Anerkennung, institutionelle Anerkennung und Erfolg bekommt. Es gibt natürlich viele andere Künstlerinnen innerhalb dieser Formationen, aber es gibt immer nur eine, die eine den männlichen Kollegen vergleichbare Anerkennung erhält. Und was mich daran interessiert hat, an dieser Figur der Ausnahmefrau, und das habe ich damals mit dem theoretischen Besteck von Georgios Agamben's Buch Homo Sacer argumentiert, der da auch sehr viel über die Ausnahme und die Struktur der Ausnahme nachdenkt. Das Interessante an der Struktur der Ausnahme ist, dass sie nur eingelassen und zugelassen wird zu der Bedingung, dass sie die Ausnahme bleibt und dass die anderen draußen bleiben. Dafür kann die Ausnahmefrau nichts. Aber es ist die Struktur der Ausnahme. Die Struktur der Ausnahme ist, eine wird reingelassen unter der Bedingung, dass die anderen nicht reingelassen werden. Und das ist eine Struktur, die du, glaube ich, im Kunstbetrieb in unterschiedlichen Formationen nach wie vor findest. Andererseits muss man aber auch sagen, mit Blick auf Amerika, dass sich dieses Ausnahmeprinzip mit Aufkommen der sogenannten Appropriation Art aufgelöst hat. Die Appropriation Art war historisch gesehen die erste künstlerische Formation, in der zahlreiche Künstlerinnen den männlichen Kollegen vergleichbare institutionelle und Markterfolge hatten. Und das hat so in dem Ausmaß vorher nicht gegeben. Und seitdem ist es auch anders. Seitdem können es pro Formation schon mal durchaus mehrere sein. Und ich glaube, das ist es zum Beispiel, was Kunstkritik allerdings immer nur, wenn sie auch einen kunsttheoretischen Anspruch stellt, leisten kann, sich nicht nur auf die Phänomene einzulassen, was auch sehr wichtig ist, diesen ästhetischen Phänomenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und ihnen in ihrer ganzen Spezifik Rechnung zu tragen, aber sie eben einzulassen in eine Struktur und immer zu gucken, was sind die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen und was sind hier vielleicht auch die Regelwerke, die sich abzeichnen und die vielleicht durchaus Spuren hinterlassen haben in diesen Werken. Also was dieses Wort von Adorno, Kunst ist autonom und fessozial zugleich. Das fand ich immer wichtig, das zusammenzudenken. Also die Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit künstlerischer Praxis einerseits und andererseits immer sehen, inwieweit sie eingelassen ist in Verhältnisse, die Spuren in ihr hinterlassen. Und das ist ja nicht ganz unkompliziert und deswegen denke ich, muss das jemand machen. Und das sind dann im Idealfall die Kunsttheoretikerin oder Kunsthistorikerin, die ein Interesse an diesen ja auch eher theoretischen Fragen haben.
Appropriation Art oder auch Aneignungskunst genannt, ist eine künstlerische Ausdrucksform, die in den frühen 80er Jahren um KünstlerInnen wie Sherry Levine, Richard Prince, Cindy Sherman, Robert Longo aufkam. Bei diesem Verfahren werden Kunstwerke anderer KünstlerInnen bewusst und mit einer künstlerischen Absicht kopiert und verändert, wobei der Akt des Kopierens und das Resultat selbst als Kunst verstanden werden sollen. Sonst spricht man von Plagiat oder Fälschung. Bei der Appropriation Art kann es sich um detailgetreue Kopien handeln oder es werden gezielt Manipulationen an Größe, Farbe, Material und Medium des Originals vorgenommen. Ein Beispiel. Mit seinem ikonischen Plakat Hope stilisierte Street-Art-Künstler Shepard Fairey ein Foto von Barack Obama in einer Posterserie im Zuge der Obama-Kampagne in 2008. Als Vorlage für das an Pop-Art erinnernde Poster diente das Foto des AP-Fotografen Manny Garcia, das Fairey eigenen Angaben zufolge über die Bildersuche bei Google fand. Beide Seiten einigten sich später, die Rechte auf das Hope-Plakat zu teilen. Wo fängt Diebstahl an? Wo hört Originalität auf? Appropriation Art und deren Vorgang bleibt ein kontroverses und viel diskutiertes Thema. Es fordert uns als Rezipientinnen und auch KünstlerInnen auf, Kunst neu zu sehen und zu bewerten, sowie die Grenzen der Kunst und der Kunstfreiheit neu auszuloten.
Jetzt hast du ja mit deinem Buch vielleicht nicht verlassen, aber zumindest das Feld erweitert und beobachtest dort eben, finde ich, sehr unterhaltsam deine Feststellungen im Kunstbetrieb oder aber auch sehr persönliche Dinge. Du hast auch vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren eine Ausstellung, was sich natürlich auch aus deinem Buch gespeist hat, über Malerei und den erweiterten Malereibegriff. Erweiterst du gerade sozusagen deine Tätigkeiten? Oder wie kommt sozusagen, woher kommen sozusagen die neuen Landeroberungen, sage ich mal?
Ich habe ja lange Zeit, war ich immer sehr skeptisch und kritisch, wenn Kunstkritikerinnen und Kunstkritiker eines Morgens aufwachen als Kurator und diese unterschiedlichen Hüte aufhaben, oft aus ökonomischen Gründen, ohne die daraus resultierenden Widersprüche und Interessenkonflikte zu thematisieren. Deswegen habe ich mich in der Hinsicht lange Zeit zurückgehalten. Ich habe dann aber gemerkt, das war, als ich das Malereibuch schrieb, die Liebe zur Malerei, dass etwas Kuratiertes hat. Also ich glaube, das Malereibuch auch mit der Integration von kontroversen Gesprächen zwischen Malerinnen und mir hat eine kuratierte Dimension. Und auf jeden Fall kam es ja dann dazu, dass mich Alexander Schröder von der Galerie Neu auf das Malereibuch hin angesprochen hat, ob ich nicht eine Ausstellung dazu machen wolle. Und die mit seiner Frage entspannte sich bei mir sogleich die Vision einer Ausstellung, die eben die Ökonomie der Malerei hieß, weil ich eben mich schon so lange mit Ausstellungen und auch eben der räumlichen Platzierung von Kunstwerken befasse, habe ich gemerkt, das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und solange ich sozusagen das klar mache, ich habe jetzt hier einen anderen Hut auf, daraus resultieren auch bestimmte Spannungen, wenn ich als Kuratorin agiere, finde ich das auch okay. Abgesehen davon war es auch eine Möglichkeit, das muss ich auch so klar sagen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Jeder weiß, dass Kunstkritikerinnen und Kunstkritiker im Kunstmilieu die armen Verwandten sind, die in keinster Weise beteiligt werden an den Zuwächsen an symbolischem Wert der Künstlerin. Und für mich war das auch eine Methode, um einerseits etwas zu machen, was mich wirklich leidenschaftlich interessiert hat, nämlich aus einer These eine visuell begehbare Ausstellung zu machen, die nicht nur diese These illustriert, sondern auch ihre eigene Logik hat. Und andererseits ging es mir auch darum, mich ökonomisch anders aufzustellen. Und im Grunde genommen geht es, glaube ich, jetzt so seit 2018 so, weil da habe ich auch ein anderes Format für mein Schreiben ausprobiert, nämlich das Format des Briefes. Da habe ich einen Text geschrieben, der hieß Brief an eine Freundin in New York. Und dieser Text orientierte sich sehr an dem Schriftsteller Marivaux und dessen Briefroman La Vie de Marianne. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren an mir selber beobachtet, dass mein Interesse an Literatur und auch Gegenwartsliteratur immer ausgeprägter wurde, dass ich Antworten auf die Fragen, die mich angesichts dieser politischen und sozialen Umbrüche, die wir vorhin besprochen haben, umtreiben, dass ich Antworten auf diese Fragen oft eher in der Gegenwartsliteratur finde als in der Gegenwartskunst, dass mich das Genre der Autofiktion sehr interessiert, dass ich dass mich das begeistert geradezu und dass ich dann beschlossen habe, da ich ohnehin seit 100 Jahren eine Tagebuchpraxis natürlich habe und immer schon auch literarischer orientierte Texte geschrieben habe, die ich aber nie aus der Schublade gelassen habe. Also habe ich beschlossen, jetzt lasse ich mal auch den Leidenschaften freieren Lauf und versuche auch eine andere Sprache zu finden, eine, die mir vielleicht auch besser gefällt. Ich habe, glaube ich, auch oft selber Schwierigkeiten mit einem Großteil des Sounds der Kunstkritik, wie sie sich auch in meiner Zeitschrift findet. Das gefällt mir gar nicht unbedingt immer, wie da geschrieben wird. Und das war, glaube ich, auch mein Interesse wirklich an experimentelleren Schreibweisen und das mir selber zu erlauben, ohne Angst davor, dass das natürlich das, wofür ich als eingeführte Marke stehen mag, vielleicht gefährden könnte.
Aber ist das nicht verrückt, dass der Kunstbetrieb irre konservativ ist, was das angeht? Also wie viele Rollen man vermischen kann, weil am Ende geht es ja vor allem um die Auseinandersetzung mit Kunst und mit unserer Gegenwart. Und das habt ihr ja eben damals dann, was war wahrscheinlich auch schon ein Paradigmenwechsel, dass ihr da irgendwie diese Pop-Phänomene mit untersucht habt. Du hast ja wahrscheinlich bei der Arbeit mit deiner Ausschau auch gemerkt, dass man der Kunst nochmal anders begegnet, wenn man tatsächlich, sage ich mal, räumlich, physisch mit ihr arbeitet, als wenn man eine Ausstellung anguckt oder sich mit Künstlern auseinandersetzt, aber wenn man wirklich dann eine Ausstellung hängt und damit, das ist ja wie eine Stadt, die erlebt man anders, wenn man dort im Urlaub ist oder wenn man dort beruflich ist. Ne? Also es gibt ja quasi unterschiedliche Erfahrungen und ich frage mich, warum wir da gerade in unserem Betrieb, der ja eigentlich so progressiv und offen sein müsste, warum wir da so stark in so Schubladen denken.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil also ich hatte diese Befürchtung, dass ich, indem ich ein Buch schreibe, das literarischer und persönlicher anmutet, ich hatte die Befürchtung, dass mir da sehr viel Kritik entgegenschlagen würde und dass man mich dafür abstraft, so nach dem Motto, jetzt will sie auch noch das. Interessanterweise war die Rezeption aber eher positiv, was vielleicht auch daran liegt, dass das Buch auch ein Trauerbuch ist und dass man bei einem Trauerbuch vielleicht nicht so beherzt draufschlägt wie bei einem anderen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich eigentlich angenehm davon überrascht, dass man mir diese Erweiterung, wie du es nennst, dieses Experiment durchaus zugesteht.
Ja, aber du musstest dich erstmal überwinden. Also man muss erstmal sagen, okay, ich mache jetzt diese Ausstellung, ich vermute, es wird Kritik geben oder ich gehe ins Literarische, ich vermute, es wird Kritik geben. Das geht mir ja nicht anders. Wir haben dann irgendwann, also bei mir ist es natürlich wir schreiben dann die Preise dran oder alle möglichen Formate, wo man dann immer denkt, kann ich das machen, kann man das machen? Und ich mich dann immer frage, warum denn nicht? Weil entstehen nicht nur sozusagen auch, klar können Sachen schief gehen und man macht irgendwie Experimente und probiert Sachen aus, die dann nicht so klappen, wie man sie sich gedacht hat. Aber man kann ja nur aus Fehlern lernen und nur dadurch irgendwie weiterkommen.
Ja, ich glaube, mir war es wichtig, obwohl das Buch und auch die Ausstellung sicherlich einen Bruch mit meinem bisherigen Kompetenzprofil, wenn man so will, darstellen, war es mir auch wichtig, in beiden Fällen Kontinuität zu wahren. Also sowohl in der Ausstellung ein bestimmtes diskursives Niveau sicherzustellen, und zwar nicht nur auf der Ebene der begleitenden Texte, sondern auf der Ebene der visuellen Setzung, die ich da versucht habe zu machen, als auch in dem Buch, das an dem ich stilistisch wirklich wahnsinnig gearbeitet habe, um es eben auch so etwas leichter klingen zu lassen. Und zugleich sind die Texte ja doch auch sehr dicht und, und durchaus auch komplex und mit so Miniatur-Gesellschaftsanalysen einhergehend. Also ich habe schon versucht, einen bestimmten Standard, den ich mag und den ich in meiner eigenen Arbeit anstrebe, zu wahren und nicht einfach jetzt so zu machen, einfach nur so, wozu man Lust hat, sondern mir schon genau zu überlegen, was mache ich hier, inwieweit knüpfe ich an Bestehendes an und an welchen Punkten wage ich mich sozusagen hervor und zeige ich mich auch. Ich glaube, es ging mir vielleicht auch bei In einer anderen Welt darum, vielleicht mich auch zu zeigen, einfach schon indem ich sage, was man ja als Kunsthistorikerin nicht unbedingt macht.
Ja, ja.
Indem ich sage und aber klar mache, dieses Ich bin nicht nur ich, es ist auch eine Fiktion und es ist sozusagen eine Person, die mir nahe steht, so habe ich das mit Deborah Levy in der Einleitung formuliert. Und zugleich ist es auch eine Figur, die in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen steht.
Ja.
Und das hat mich interessiert. Von daher war hoffe ich, schon gewährleistet, dass ich nicht einfach was ganz anderes mache, was gar nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe. Aber du hast schon recht, ich habe mich in eine andere Richtung hervorgewagt und ich erhebe mit diesem Buch auch so einen irgendwie quasi literarischeren Anspruch. Es geht mir auch mehr um Sprache noch als sonst. Und was ich auch gemerkt habe, ist, hat natürlich auch Auswirkungen auf meine jetzige Arbeit. Also diese beiden Stränge kuratieren und literarischer Schreiben verfolge ich nach wie vor. Also es ist jetzt nicht vorbei und ich kehre zu dem zurück, was ich vorher gemacht habe, sondern ich schreibe im Moment an einem Buch über Freundschaft, das im Moment den Arbeitstitel hat Meine Freunde. Und dann schreibe ich aber auch noch ein Buch über den Wert der Kunst. Das ist ein kunsttheoretisches, eine kunsttheoretische Studie. Also es sind so, also es geht in dieser Weise weiter und von daher war dieses Schreiben von In einer anderen Welt, das kam schon, um ehrlich zu sein, ein Befreiungsschlag auch gleich. Mhm. Also das war schon, hat mich sprachlich irgendwie woanders hingebracht.
Ich finde, dass man auch viel über den Betrieb lernt oder erahnt an vielen Stellen und eben diese, nochmal um auf dieses Galeriedinner zu kommen, zum Teil sehr treffende Beobachtungen, die finde ich für uns zum Beispiel nicht gelten, aber im Allgemeinen sehr gut den Betrieb treffen. Mhm. Und ich mich dann eben an solchen Stellen immer wieder frage, woher das kommt, dass das Zeit braucht und auch ja irgendwie gewisse Risiken birgt, sich auf solche Pfade zu begeben. Und ich das eigentlich ein bisschen bedauerlich finde, dass nicht so viel parallel genauso möglich ist. Der Anspruch ist ja immer ein anderer, je nachdem, was man macht. Und eine Ausstellung ist eine Ausstellung, auch wenn es eine kommerzielle Ausstellung ist. Und ein kunsttheoretisches Buch ist das und ein freier Text ist was anderes. Das kann, glaube ich, alles super nebeneinander, miteinander funktionieren.
Ja, aber es kommt natürlich drauf an, wie diese unterschiedlichen Aktivitäten und Ebenen zusammenspielen. Also ich glaube, es gibt auf der einen Ebene so etwas wie Hans Dampf in allen Gassen und auf der anderen den Versuch, unterschiedliche Formate zu erarbeiten, aber immer in Relation auch zueinander und eingedenk auch der Spannungen und Konflikte, die entstehen, wenn man zum Beispiel als Kritikerin plötzlich den Hut der Kuratorin aufhat. Das war für mich eine interessante Erfahrung. Man ist automatisch sehr viel mächtiger. Man wird ganz anders auch von den Künstlerinnen und Künstlern angesprochen. Das war auch nebenbei bemerkt nicht immer so. Also wenn man sich die Situation in Frankreich in den 30er, 40er Jahren anguckt, auch 20er Jahren, da waren die Schriftstellerinnen on top.
Mhm.
Das ist aber nicht mehr so. Also das war für mich auch eine interessante Erfahrung zu sehen, dass ich da auch eine andere Form der Setzungsmacht buchstäblich in den Händen halte, wenn ich als Kuratorin agiere und auch Symbolwert in einer Weise zu produzieren helfe, die über das hinausgeht, was man so an Symbolwerten produziert als Kritikerin.
Mhm. Auch wenn es natürlich nur für diesen einen Moment
genau, ist. Genau, es ist zwar nur für den Moment, aber es ist sozusagen eine andere Sorte Symbolwert. Und
der natürlich ja. Durch deine Marke oder durch deine Relevanz an Gewicht bekommt. Also das ist ja der Symbolwert ist ja deshalb so hoch, weil du so eine renommierte Kritikerin bist. Also das muss man natürlich, insofern ist es klar, ist es natürlich ein Risiko, was man eingeht in dem Moment, wo man sowas macht, weil die Relevanz hat es ja deshalb, weil du mit deiner Arbeit relevant bist.
Ja, das ist nett, dass du das sagst. Es fühlt sich natürlich für einen selber nicht unbedingt immer so an. Es ist immer schwer, irgendwie die eigene vermeintliche Relevanz. Also ich will mich jetzt hier nicht machtloser darstellen, als ich bin, aber man sitzt, das weißt du ja selber, nicht zu Hause am Schreibtisch und denkt sich relevant. Ne? Man denkt eigentlich eher, so jedenfalls meine Tendenz, interessiert das überhaupt jemanden? Mhm. Für wen, für was, mit Immendorf gesprochen? Und wo soll das eigentlich alles hinführen? Mhm. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo man wirklich weitgehend ohne externe soziale Impulse auskommen muss, finde ich es auch nicht gerade einfach, sich zu motivieren. Aber du hast natürlich recht, ich habe sozusagen was zu verlieren, ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja. Und es steht eine Reputation auf dem Spiel und deswegen und nicht nur wegen dieser Reputation, sondern vor allen Dingen wegen dem eigenen Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, versuche ich diese Erweiterung meines Kompetenzprofils auf eine Weise zu gestalten, dass ich selber auch gut damit leben kann. Das heißt, ich veröffentliche jetzt nicht, jedenfalls noch nicht, meine Tagebücher oder meine Briefwechsel mit renommierten Künstlerinnen. Mhm. Sondern überlege ganz genau, was die nächsten Schritte sind und zu welchen Fragen ich öffentlich Stellung nehme.
Und war es denn wirtschaftlich erfolgreicher?
Was jetzt?
Hat sich's gelohnt? Naja, das Buch und oder die Ausstellung?
Also Bücher, das weißt du ja selbst, sind nicht der Weg, um reich zu werden, es sei denn, man schreibt einen Bestseller. Und das war leider noch nicht der Fall. Ich setze natürlich jetzt sehr auf die englische Übersetzung, die gerade rausgekommen ist.
Oder auf die Reichweite dieses Podcasts.
Genau.
Ist mal mit einem Roman zu rechnen?
Ja, also das Buch über die Freunde, das ist ein Roman.
Ach, das wird ein Roman. Mhm. Super. Aber auch fiktio-biografisch, sozusagen.
Autofiktional. Durchaus.
Ja, okay. Ich bin gespannt.
Super, danke.
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt von Isabels Kraft zu artikulieren und finde, dass sie eine unglaublich schöne Sprache hat. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Ich finde außerdem sehr beeindruckend, wie sie sehr reflektiert und überlegt, die Felder erweitert und neue Bereiche für sich irgendwie erschließt und bin extrem gespannt auf den hoffentlich bald erscheinenden Roman.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König. Oh.